Die Botschaft, das Weizenkorn wird nicht mit der Hülse erben, wurde gepredigt am Morgen des 29.04.1965 in Los Angeles, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Vielen Dank, Bruder Demos. Wir sind froh, heute Morgen hier zu sein und all diese guten Zeugnisse von diesen feinen Menschen zu hören. Und wir vertrauen darauf, dass Gott auch weiterhin mit uns sein und uns segnen wird. Nun, ich habe es so verstanden, dass ich heute Abend sprechen soll, so der Herr will. Und ich habe gerade eben zu Bruder Shakarian gesagt, nun, das braucht dir nicht unangenehm sein, ich weiß, dass wir um 11 Uhr hier raus sein müssen und ich verliere einfach jedes Zeitgefühl, wenn ich hierher komme. Es scheint uns allen so zu gehen. Wir haben das Gefühl, sie sagen 2-3 Minuten. Bruder Smith, du weißt, dass es in 2-3 Minuten kaum zu schaffen ist. Und ich weiß, wie es ist, und mir tut jeder Einzelne leid. Aber wir befinden uns jetzt in einem Zeitabschnitt. Wir gehen in die Ewigkeit, aber jetzt sind wir in der Zeit. Und ich sagte, Bruder Demos, kurz vor der Zeit kannst du einfach an meiner Jacke ziehen, dann weiß ich, dass es Zeit ist, aufzuhören. Nun, wenn ich nicht fertig werde, werde ich es heute Abend zu Ende bringen. Wenn ich aber fertig werde, dann habe ich einen neuen Text für heute Abend. Nun, bevor wir das Buch aufschlagen, lasst uns mit gebeugten Häuptern zum Autor sprechen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen für dieses Zusammensein, für das, was wir bereits gehört haben. Wenn dies unser Schlussgebet wäre, Herr, dann hätten wir bereits jetzt das Empfinden, dass es gut war, hier gewesen zu sein. So bete ich, wenn es dir wohlgefällig ist, sei weiterhin bei uns und hilf uns. Wir versammeln uns jetzt um das Wort. Nachdem wir uns miteinander versammelt haben und die Zeugnisse darüber gehört haben, was du für uns getan hast, lass uns nun zurück ins Wort gehen und herausfinden, wo das alles herkommt. Das wird dann eine Bestätigung dessen sein, was wir fühlen und sehen, was heute geschieht. Gewähre diese Dinge im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, als sein Diener bin ich einer Botschaft verpflichtet. Ich bin manchmal sehr missverstanden worden, das war in der Vergangenheit so und wird vielleicht immer so sein. Aber ich sage die Dinge nicht deshalb, um anders zu sein, sondern weil ich aufrichtig sein will. Und ich sage gerne das, was ich für richtig halte. Jeder hat ein Recht darauf, seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Deswegen bin ich unter euch. Bruder Shakarian hat über die Gebetskarten in den Gebetsreihen gesprochen. Man sieht, was der Heilige Geist, nun, das hat er nicht über mich gesagt. Es geht um den Heiligen Geist, denn ich kann diese Dinge nicht tun. Jeder weiß, dass ich das nicht tun kann. Aber das ist nur der kleinere Teil, den ihr hier seht. Ihr solltet dort an den anderen Orten sein und sehen, wie er Dinge vorhersagt, Dinge, die geschehen werden. Nun, ihr seid diejenigen, die dies bewirken. Ihr seid es, ihr, die ihr an Gott glaubt. Und dann, wenn ihr Gott nicht glaubt, denkt daran, er sagt es euch direkt hier auf der Plattform. Wenn ihr in Sünde lebt, sagt er es euch. Auch die Dinge, die ihr getan habt und nicht hättet tun sollen, sagt er euch. Es ist nicht einfach nur das, was sie auf die Gebetskarte schreiben. Sie würden auf die Gebetskarte nicht hinschreiben, dass sie ein Sünder sind oder dass diese Frau mit dem falschen Ehemann lebt oder so etwas. Das würden sie nicht auf eine Gebetskarte schreiben, aber der Heilige Geist tut auch dieses kund, seht ihr? Freunde, dieses Übernatürliche, ich sage dies offen, denn heute Morgen sind nicht viele hier, es ist eine kleine Gruppe. Es erstaunt mich so sehr, dass es mich so nervös macht, dass mir manchmal zum Schreien zumute ist. Wenn ich dort in den Bergen bin, wo ich einen großen Teil meiner Zeit verbringe und mich hinsetze, dort empfange ich es von Gott. Dann komme ich wieder herunter und teile den Menschen mit, was er mir gegeben hat. Ich möchte mich nicht von den anderen Menschen unterscheiden, aber ich muss Gott gegenüber und einer Botschaft treu sein. Wir treffen gerade die Vorbereitungen, um in ein paar Tagen eine Reise nach Übersee anzutreten, so der Herr will. Ich bitte euch wirklich sehr, dafür zu beten. Ihr seid so nett. Wenn ich zu sprechen beginne, vergesse ich einfach die Zeit, wie auch die anderen von uns. Bruder Shakarian, ihr feinen Prediger hier auf der Plattform und unter der Zuhörerschaft und all ihr Freunde Jesu Christi, als Angehöriger Gottes durch das Kreuz, wie ihr es ebenfalls seid, grüße ich euch, Brüder und Schwestern, in seinem Namen. Heute Morgen möchte ich, so der Herr will, in der Schrift den Galaterbrief aufschlagen und eine Schriftstelle daraus vorlesen. Gestern Abend haben wir die Botschaft gehört, die unser Predigerbruder Bredesen, ein sehr feiner Mann, hier von der Plattform aus hervorbrachte. Er sprach in Zungen. Ich habe nur eine spärliche Bildung und ein kümmerliches Verständnis mancher Wörter, doch ich weiß, dass die Botschaft wahr ist. Wenn ich dann solche Männer sehe, die neulich Abend auf dem Podium waren, dann begreife ich, dass sie die intellektuelle Art von Menschen ansprechen. Vielleicht sind sie nicht imstande, das zu tun, wozu der Herr mich berufen hat, und ich kann nicht tun, wozu der Herr sie gerufen hat. Doch wenn wir zusammenarbeiten, dann bin ich sicher, dass wir die Botschaft verbreiten können, wenn wir nur vor Gott verbleiben. Gestern Abend gab er ein Zeugnis und der Heilige Geist sprach in Zungen. Es war jemand aus der Zuhörerschaft. Dem begegne ich immer mit Ehrfurcht, denn aus der Bibel weiß ich, dass es der Geist Gottes ist, der uns etwas mitteilt. Darin wurde vom Spätregen gesprochen, vom Früh- und Spätregen. Das bringt mich auf einen Gedanken. Bruder Bonham gab mir gerade ein kleines Päckchen mit einigen Schecks darauf und sagte, dies ist eine Liebesgabe von den Leuten. Das hätten sie nicht tun sollen. Aus diesem Grund bin ich nicht hierher gekommen. Doch sie haben es mir gegeben und es gibt natürlich keine Möglichkeit, es ihnen zurückzugeben. Deshalb werde ich es nehmen und versuchen, meine Unkosten zu decken, wenn ich nach Übersee gehe, so der Herr will. Denn dort, wohin ich gehe, werde ich in keiner Weise finanziell unterstützt. Es wird geheim gehalten, denn die Gemeinden wollen mich nicht hineinlassen. Ich reise als Jäger ein, denn es ist meinem Herrn überlassen. Der Herr hat es mir aufs Herz gelegt, das zu tun, und ich muss sozusagen verkleidet hineinkommen. Sie haben einige seltsame Ansichten dort. Jeder von ihnen verlangt von mir, dass ich ein Schriftstück unterzeichne, worin ich erkläre, dass ich mit dem übereinstimme, was sie glauben, und sage, dass die andere Gruppe verkehrt ist. Die andere Gruppe versichert, sie wird mich hineinbringen, wenn ich sage, dass die eine Gruppe verkehrt ist. Doch das mag ich nicht. Ich habe immer versucht, zwischen den Menschen zu stehen, außerhalb der Organisationen und ihrer Unterschiede, und zu verkünden, was der Geist Gottes, wie es schien, durch die Brüder heute Morgen sagen wollte, nämlich, dass wir keine Denomination sind. Wir sind Kinder einer Familie. Es gibt keine Branham-Denomination. Es gibt nur eine Branham-Familie. Dieser sind wir nicht beigetreten, wir wurden in diese Familie hineingeboren. Das versuche ich, so gut ich es nur vermag, klarzumachen. Nun, ich habe hier Galater 4, 27 bis 31 notiert, denke ich, dies möchte ich als Text vorlesen. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die einen Ehemann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind, so wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber wie damals, der nach dem Fleisch geboren war, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so ist es auch jetzt. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd mit ihrem Sohn hinaus, denn der Magdsohn soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Möge der Herr seinem kostbaren Wort nun seine Segnungen hinzufügen. Gestern Abend habe ich mir einige Dinge notiert. Früher, wenn ich in einer Woche nur eine Versammlung irgendwo hielt, konnte ich mir die Schriftstellen sehr gut merken. Wenn ich jetzt scherzhaft etwas sage, dann heißt das nicht, dass ich hier auf der Plattform Witze machen möchte. Doch nachdem ich die 25 zum zweiten Mal erreicht habe, ist mein Gedächtnis nicht mehr so gut, wie es früher war. Dieser alte Ford hat nun schon viele Meilen zurückgelegt und ich kann mir es nicht mehr so gut merken. Aber solange ich mich bewegen kann, möchte ich mit jeder Bewegung ihn ehren, der mich gerettet hat. Nun, heute Morgen habe ich beobachtet, das klingt vielleicht eigenartig und für einen intelligenten Menschen womöglich vollkommen durcheinander, doch es passt zu der Sache, zu der ich berufen bin. Für mich ist jede Kleinigkeit ein Zeichen. Ich gebe darauf Acht und sehe, wie es sich entwickelt. So empfange ich manchmal meine Botschaft, indem ich darauf Acht gebe, wie der Geist wirkt und höre, was dieser oder jener sagt. Man merkt es mir oft an, wenn ich vor einem Heilungsgottesdienst auf der Plattform stehe oder im Hintergrund sitze und Acht gebe. Ich spüre den Geist, wie er sich bewegt und weiß bereits, was mit der Person ist, die dort sitzt. Ich sehe es schon dort. Es wird mir gezeigt, noch bevor ich die Plattform betrete. Manchmal, noch bevor ich in die Versammlung komme, sogar bevor ich irgendwo hingehe, wie jetzt nach Kalifornien, setze ich mich mit meinen Begleitern zusammen und sage ihnen, etwas Bestimmtes wird sich ereignen. Dies wird hier geschehen und das dort. Es wird so vor sich gehen. Denn es geschieht durch den Geist Gottes. Er weiß alle Dinge von Anfang an, weil er der Ewige ist. Heute Morgen haben wir gesehen, wie Bruder Jewel Rose, ein sehr kostbarer Freund und Bruder von uns allen, aufstand und den Psalm las. Seht, wie es übereingestimmt hat, als er sagte, ich möchte sehen, was für eine Art von Same bei euch ist. Gestern Abend sprach der Geist von dem Früh- und Spätregen, die beide in den letzten Tagen ausgegossen werden, und heute Morgen von dem Samen, der bei euch ist. Beachtet, wie der Geist spricht, auch durch diese Prediger heute Morgen. Deshalb wähle ich das Thema, das Weizenkorn wird nicht mit der Hülse erben. Das ist ein sehr sonderbarer Text, das Weizenkorn wird nicht mit der Hülse erben. Ich habe diesen Text aus Galater 4 genommen und meine Schlussfolgerungen daraus gezogen. Paulus spricht hier selbstverständlich von dem buchstäblichen Samen Abrahams, von seinen beiden Söhnen. Das möchte ich verwenden, damit ihr es sicherlich nicht verpasst. Wenn ich mit der Zeit nicht auskomme, werde ich es heute Abend wieder aufgreifen. Ich möchte es lehren wie in einer Sonntagsschule, so werdet ihr es besser verstehen, denke ich. Einige von euch Männern sind dazu besser geeignet als ich. Ich bin in keiner Weise ein Theologe. Solltet ihr deshalb mit mir darin nicht übereinstimmen, dann haltet es so, wie ich es gestern Abend tat. Eine der teuren Schwestern hier hatte mir einen Kirschkuchen gebacken. Ich aß heute Morgen in meinem Hotelzimmer davon und fand einen Kern. Trotzdem aß ich den Kuchen weiter und legte den Kern einfach beiseite. Was ihr also nicht glaubt, legt es einfach beiseite und esst einfach das weiter, was ihr für richtig haltet. Paulus spricht von den zwei Söhnen Abrahams. Der eine war von Sarah, der andere von Hagar. Wir wissen und haben von der Schrift her begriffen, dass Gott nie in der Zahl 2 dargestellt wird, sondern in der 3. Gottes Vollkommenheit ist immer in der 3. Die Mathematik der Bibel verläuft vollkommen. Gottes Vollkommenheit wird durch die Zahl 3 dargestellt, seine Anbetung durch die Zahl 7 und so weiter. Wir sehen also, dass die Mathematik der Bibel nie versagt. Hier haben wir zwei Söhne Abrahams und wir können nur dann Erben sein, wenn wir einer dieser Söhne sind oder ein anderer Sohn Abrahams. Denn wenn wir in Christus gestorben sind, werden wir Same Abrahams und sind Erben mit ihm gemäß der Verheißung. Deshalb muss Abraham noch einen weiteren Sohn haben. Wir wissen, dass sein erster Sohn von Hagar und sein zweiter Sohn von Sarah war. Aber er hatte einen dritten Sohn, das war Jesus. Dies hört sich vielleicht sonderbar an, doch wir werden versuchen, es zu erläutern. Wie ich gesagt habe, stellt Gott sich in seiner Vollkommenheit immer durch die Zahl 3 dar. Ich habe es bereits allen klar dargelegt, besonders unseren Theologen, dass ich diese Dinge so sage, wie ich es sehe, wie es mir zuteil wird. So wie am Anfang, Gott war allein, weil er der Ewige war. Er war nicht einmal Gott, denn Gott ist ein Objekt der Anbetung. Der Logos, oder wie wir es nennen, das Wort, kam aus Gott hervor. Jeder weiß, dass es der Engel des Herrn oder das Wort des Herrn war, welches die Kinder Israel durch die Wüste begleitete, der Engel des Bundes, der Logos, der aus Gott hervorkam. Dann wurde dieser Logos Fleisch und wohnte unter uns. In Johannes 1 lesen wir, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Nachdem er sein Leben für uns hingegeben hat, kommt sein Geist auf uns. Jesus sagte, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid, ich in euch und ihr in mir. Seht, während der ganzen Zeit war es Gott, Gott, der sich kundtat und in den verschiedenen Zeitaltern wirkte. Also diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dies ist derselbe Gott, der in drei Attributen wirkt. Und heute ist die Gemeinde ein Attribut von Gottes Gedanken, die er vor Gründung der Welt hatte. Er wollte eine Gemeinde haben. Diejenigen, die in Christus sind, waren also am Anfang in Christus. Sie waren seine Gedanken und seine Gedanken sind seine Eigenschaften. Hier hat der Same seinen Anfang in der Verheißung. In der Sache mit Ismael zweifelte Abraham ein wenig. Ich möchte euch die drei Stufen dieses Samens zeigen, von dem wir jetzt sprechen werden, welcher nicht mit der Hülse erbt. Wir wissen, dass Gott dem Abraham am Anfang die Verheißung gab. Zuerst gab er Adam die Verheißung. An diesem Bund waren Bedingungen geknüpft, wenn du das nicht tun wirst, wenn du das tun wirst. Doch als er ihn mit Abraham aufrichtete, gab es keine Bedingungen. Ich habe es bereits getan. Was er tat, war ohne Bedingungen, so richtete er ihn mit Abraham auf. Weil Abraham die Verheißung hatte, deshalb müssen wir Abrahams Same sein, denn sie galt nicht nur für Abraham, sondern auch seinem Samen nach ihm. Beachtet, es heißt nicht seinen Samen nach ihm, sondern seinem Samen nach ihm. Wir stellen fest, dass Sarah die Verheißung ein wenig anzweifelte. Sarah sagte dem Abraham, dass er Hagar, diese junge Ägypterin, zur Frau nehmen sollte und dass Gott auf diese Weise den verheißenen Samen hervorbringen würde. Aufgrund dessen, was ich gestern Abend sagte, könnt ihr sehen, dass jedes Abweichen vom Originalplan Gottes die ganze Sache aus dem Gleichgewicht bringt. Wir dürfen nicht vom Originalwort abweichen. Wir haben gestern bzw. vorgestern im Zusammenhang mit Bileam darüber gesprochen. Er bekam die eindeutige und klare Antwort Gottes, gehe nicht, doch er hat einen zugelassenen Willen. Darin könnt ihr handeln, wenn ihr möchtet, und Gott wird es zu seiner Ehre gereichen lassen, dennoch ist es nicht Gottes vollkommener Wille. Und das ist es, wonach wir streben sollen, nach seinem vollkommenen Willen, nicht nach seinem zugelassenen Willen. Das Königreich Gottes, das er heute auf Erden haben will, kann rechtmäßigerweise niemals im nur zugelassenen Willen aufgerichtet werden. Hierbei muss sein vollkommener Wille berücksichtigt werden. Nachdem Gott dem Abraham gesagt hatte, dass dieses Kind, durch das die Welt gesegnet werden sollte, von Sarah geboren würde, sehen wir, dass Sarah daran zweifelte. Ich bitte euch zu beachten, dass es nicht von Abraham ausging, sondern von Sarah, der Frau. Sie zweifelte daran und sagte, nimm Hagar. Abraham wollte es nicht, doch Gott sagte ihm, dass er es trotzdem tun sollte. Also tat er es, indem er ein wenig zweifelte. Nun, weil Isaak von der freien, von der verheißenen Frau war, konnte er nicht Erbe mit Ismael sein, der von der Magd war, aufgrund des Zweifels. Das wollte Paulus hier ausdrücken. Wenn eine Sache angezweifelt wird, selbst wenn dadurch eine bestimmte Sache von Gott hervorkommt, eine gewisse Anweisung Gottes, wird diese nicht zusammen mit Gottes Originalanweisung erben. Versteht ihr? Sie kann nicht erben. Deshalb bin ich heute so deutlich und ich dachte, dies sei eine günstige Gelegenheit, denn ich weiß nicht, wie lange wir noch zusammen sein werden. Vielleicht gelingt es mir mit Gottes Hilfe, euch den Grund dafür zu zeigen, weshalb ich so scharf gegen die organisierte Religion auftrete. Sie kann kein Erbe zusammen mit dem Originalprogramm Gottes sein, weil die Organisation nicht von Gott kommt, sondern von Menschen. Die erste Kirche, die jemals auf der ganzen Welt organisiert wurde, war die römisch-katholische Kirche. Das geschah zu Nicäa, Rom. In Offenbarung 17 steht, dass sie eine Hure sei und all ihre Kinder Dirnen. Eine Hure ist eine Frau, die ihrem Ehemann nicht treu ist, und eine Dirne ist das Gleiche. Doch seht, trotzdem wurde sie eine Kirche. Es ist ein organisiertes System und es zerstört die Brüderlichkeit. Man versucht, alle Gemeinden in einer Organisation zusammenzubringen. Das funktioniert nicht, es hat nicht funktioniert und wird auch nie funktionieren. Der Weltkirchenrat ist außerhalb von Gottes Programm. Jetzt sagt ihr, wer bist du denn? Du stellst dich dahin und hast noch nicht einmal die weiterführende Schule besucht. Das hat überhaupt nichts mit einer Schulbildung zu tun. Ich spreche doch nicht von meiner Schulbildung, sondern ich spreche über das Wort Gottes. Die Bestätigungen, die ihr in dem Dienst seht, kommen doch nicht von mir, sondern von Gott, der euch deutlich machen möchte, dass es die Wahrheit ist. Würde Gott etwas mit einer Lüge zu tun haben? Ich würde doch keinem Gott dienen, der eine Lüge segnet. Die Wahrheit ist es, die er segnet. Er ehrt die Wahrheit. Ismael konnte nicht mit Isaak erben, weil bei dem einen ein wenig gezweifelt wurde, nur ganz wenig. Ismael war zwar ein Kind, ein Same Abrahams, doch nicht nach Gottes vollkommenem Weg. Ich könnte darauf viel Zeit verwenden, aber ich hoffe, dass der Heilige Geist es euch in der richtigen Weise verständlich macht. So wie Ismael und Isaak nicht zusammen erben konnten, weil der originale Plan Gottes durch einen zugelassenen Plan Gottes ersetzt wurde, durch einen zugelassenen Weg, den Gott zwar segnete, genauso wenig kann die denominationelle Gemeinde heute gemeinsam mit der geistlichen Gemeinde erben. Gott segnete die Denomination, so wie er Ismael segnete, doch die geistliche Gemeinde wird nicht mit der anderen erben, das stimmt. Aus der denominationellen Gemeinde, sogenannte Gemeinde, aus der natürlichen Gemeinde, wird die Braut Christi herauskommen, die Auserwählte. Was mich in dieser Stunde bedrückt, ist zu erleben, dass all diese Denominationen dort hineinziehen, was wir den Spätregen oder die Ausgießung des Geistes nennen. Wisst ihr, dass Jesus gesagt hat, dass, wenn dies geschieht, das Ende da sein wird? Die törichten Jungfrauen erben nicht gemeinsam mit den klugen Jungfrauen. Die törichten Jungfrauen waren ebenfalls Jungfrauen, es mangelte ihnen lediglich an Öl. Doch zu dem Zeitpunkt, als sie hingingen, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Sie blieben zurück, während sie versuchten, Öl zu kaufen. Versteht ihr das? Ich möchte, dass dies wirklich gut verinnerlicht wird. Gewiss werde ich diesen Punkt nicht weiter ausführen müssen. Ebenso können die Geistlichen und die Natürlichen nicht gemeinsam erben. Deshalb ist die Entrückung für die Braut, die klugen Jungfrauen, die Herausgerufenen, Vorherbestimmten und Auserwählten. Ihr Geschäftsleute würdet euer Geschäft niemals so führen, wie manche Leute glauben, dass Gott sein Programm aufs Geratewohl ausführt. Gott wusste vor Grundlegung der Welt, wer gerettet und wer nicht gerettet werden würde. Aufgrund von Vorherbestimmung und durch Vorherwissen sah er jedes Glied und schrieb jeden Namen in das Lebensbuch des Lammes, noch bevor die Gemeinde begann. Jesus kam, um diejenigen zu suchen und zu retten, die in diesem Buch stehen. Er erwarb das Buch der Erlösung, es war verloren gegangen. Er erlöste uns und alle Namen in diesem Buch wurden erlöst, als er uns erlöste. Dann, wie ich schon oft gesagt habe, erkennt ihr das. Deshalb seid ihr heute Morgen hier und deshalb kommt ihr aus all diesen Organisationen und Dingen heraus. Etwas zieht euch. Es ist so, wie ich es in dem Gedanken über den Adler ausgedrückt habe, der von der Henne ausgebrütet wurde. Ihr erkennt, dass etwas anders ist. Die Kirchengemeinde hatte nichts, was euch zufriedenstellte. Doch dann hörtet ihr etwas anderes. Es war ein Schrei und ihr habt erkannt, dass ihr dafür geboren seid. Ihr seid ein Teil davon. Ihr passt dazu wie ein Handschuh auf die Hand. Deshalb sind wir heute Morgen hier versammelt, weil es so ist, wie meine alte Mutter aus dem Süden zu sagen pflegte, gleich und gleich gesellt sich gern. Man hat etwas gemeinsam. Bussarde und Tauben haben nichts gemeinsam. Ihre Nahrung ist unterschiedlich, obwohl eine Taube von einem Bussard ausgebrütet werden könnte. Das stimmt. Es kommt darauf an, was es von Anfang an war. Obwohl die Taube eine Zeit lang von einem Bussard bemuttert werden kann, wird sie schließlich doch ihren Gefährten finden. So ist es mit der Gemeinde heute. Jesus ist das Wort. Er ist der Bräutigam. Die Braut ist ein Teil des Bräutigams. Deshalb ist das Wort, das an diesem Tag erfüllt werden soll, derselbe Teil des Wortes, das an seinem Tag erfüllt wurde. Es ist dasselbe Wort, dasselbe Erlebnis, dasselbe Leben. Als Gott Adam teilte, war er beides. Wir stellen fest, dass Adam zunächst Geist war. Er schuf den Mensch nach seinem Bilde, als Mann und Weib schuf er sie. Und dann in 1. Mose 2 schuf er den Menschen aus dem Staub der Erde. Er wurde im Bilde Gottes geschaffen, daher war er ein Geistmensch, weil Gott Geist ist. Dann wurde er ein Mensch aus Fleisch, wie es die Tiere auf Erden haben. Hierbei zeigt er die Braut in einem Schattenbild. Er machte kein anderes Wesen, sondern nahm einen Teil aus Adam, der Originalschöpfung. Er nahm eine Rippe aus seiner Seite und den weiblichen Geist aus Adam und legte ihn in den weiblichen Teil, der männliche Geist blieb in ihm zurück. Deshalb war sie ein Teil von seinem Geist, ein Teil von seinem Leib, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Wort von seinem Wort, Leben von seinem Leben. Genauso ist es mit der Braut in Bezug auf Christus. Deshalb muss die Entrückung des königlichen Samens zuerst stattfinden. Die übrigen Toten werden nicht wieder lebendig, bis 1000 Jahre vorüber sind, dann erscheinen sie vor dem Gericht am weißen Thron. Seht ihr, für den königlichen Samen, für den vorherbestimmten Samen Abrahams steht kein Gericht bevor. Hört, was in Johannes 5, 24 steht: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Wie sehr unterscheidet sich das von vielen unserer theologischen Lehren? Ich könnte hinausgehen und einen Betrunkenen fragen: Glaubst du? Sicher. Oder einen Mann, der die Frau eines anderen hat: Glaubst du? Sicher. Warst du gestern Abend in der Versammlung, um das Wort zu hören? Sicher. Glaubst du es? Sicher. Er sagt es jedoch nur. Doch die Originalbedeutung dieses Wortes ist: Wer mein Wort versteht und an den glaubt, der mich gesandt hat. Wer es versteht, bedeutet so viel wie: Wem es bekannt gemacht wurde. Jesus sagte: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht mein Vater ihn zieht. Alle, die mein Vater mir gegeben hat, werden kommen. Meine Schafe, meine Tauben hören meine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Was ist die Stimme Gottes? Das Wort Gottes. Was ist die Stimme eines Menschen, wenn nicht sein Wort? Es ist das Wort Gottes. Sie werden das Wort Gottes hören. Der natürliche Same war also nur ein Träger. Zuerst kam Ismael, danach Isaak, bis schließlich der Same hervorkam. Genauso ist es beim Getreidekorn mit dem Halm, der Ähre und der Hülse. Die drei Stadien des Samens zeigen uns das wahre Bild, das ich heute Morgen mit euch betrachten möchte. Weil ich ungebildet bin, muss ich die natürlichen Dinge nehmen, die ich sehe, um damit die geistlichen Dinge darzustellen, die mir gezeigt wurden. Denn mit sprachlichen Mitteln könnte ich es euch nicht verständlich machen. Außerdem stellt Gott das Geistliche immer durch das Natürliche dar. Wenn es keine Bibel gäbe, würde ich dennoch wissen, dass das Christentum richtig ist, denn alles auf Erden dreht sich um den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung. Die Natur verläuft mit dem Tod, dem Begrabenwerden und der Auferstehung. Seht euch den Saft eines Baumes an. Nachdem er die Blätter und die Frucht hervorgebracht hat, geht er vor dem kalten Winter tief in den Boden hinunter und kommt im Frühjahr wieder mit neuem Leben hervor. Jedes Jahr bezeugt er, dass es ein Leben, einen Tod und eine Auferstehung gibt. Die Sonne, die am Morgen aufgeht, ist wie ein kleines Baby, das gerade erst geboren wurde und noch sehr schwach ist. Um 7 oder 8 Uhr geht sie zur Schule. Um 10 oder um 11 Uhr beendet sie die Schule. Von etwa 11 bis 3 scheint sie hell, dann wird sie schwächer. Am Abend geht sie unter und wird schwach, wie ein alter Mann. Ist dies das Ende, wenn sie stirbt? Nein, am nächsten Morgen geht sie wieder auf, seht ihr? Die gesamte Natur ist für euch eine richtige Bibel, die für diese Bibel Zeugnis ablegt. Das versuche ich euch heute Morgen zu zeigen, dass ihr durch die Natur das Wort Gottes erkennen werdet. Sie stimmt mit dem Wort Gottes überein, denn die Natur wurde von Gott erschaffen. Die Wissenschaft erforscht den Mechanismus und die Naturgesetze, doch sie wissen nicht, was diese Natur ist. Sie kennen das Leben der Natur nicht. Das ist Gott. Der Mechanismus ohne die Dynamik ist wertlos. Beachtet den Halm, die Ähre und die Hülse. Hagar repräsentiert hier den Halm, in dem das Leben, das von der Verheißung ausging, zuerst war. Sarah repräsentiert die Ähre bzw. den Blütenstaub der Ähre. Die Jungfrau Maria repräsentierte den echten geistlichen Samen, den sie hervorbrachte, den echten Halm. Bei Hagar und Sarah geschah es durch eine geschlechtliche Beziehung, doch bei der Jungfrau Maria geschah es durch die Kraft des verheißenen Wortes Gottes. Durch die jungfräuliche Geburt brachte sie den echten Samen hervor. Beim Halm, bei Hagar, der zweiten Frau, war es mit einem kleinen Zweifel an der Verheißung verbunden. Ich hoffe wirklich, möge Gott uns helfen. Ich möchte, dass ihr das wirklich erkennt. Ihr dürft nichts davon auch nur ein wenig anzweifeln, sondern müsst es so nehmen, wie es ist. Es bedarf keiner Auslegung. Die Bibel sagt, das Wort Gottes gestattet keine eigene Auslegung. Gott benötigt keine von unseren Schulen, um sein Wort auszulegen. Wenn er es bestätigt und lebendig macht, ist es die Auslegung davon. Als Gott sprach, es werde Licht, wurde es Licht. Das braucht nicht ausgelegt zu werden. Als er sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden, wurde sie schwanger. Es braucht nicht ausgelegt zu werden. Wir benötigen all diese Dinge wie Seminare und so weiter nicht, die Menschen dahin bringen, dass sie sagen, wir haben die Auslegung, wir haben die Auslegung. Gott selbst legt sein eigenes Wort aus. Er benötigt keinen, der es für ihn auslegt. Er sagte, es wird geschehen und es geschieht. Er sagte, dass er in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen würde und er hat es getan. Ich gebe nichts darum, was die Denominationen sagen, er hat es trotzdem getan, weil er sagte, dass er es tun wird. Es bedarf also keiner Deutung, denn Gott legt es selbst aus. Die Dinge, die ihr seht, kommen euch jetzt rätselhaft vor. Ihr Pfingstler, denkt daran. Damals, vor 30, 40 Jahren, war euer Dienst für die Methodisten- und Baptistengemeinde genauso rätselhaft, wie es dieser heute für euch ist. Aber forscht im Wort nach. Ich versuche es euch zu zeigen, wie ihr versucht habt, es ihnen zu zeigen. Wenn Gott sich herabneigt und in seinem Wort sagt, dass es so ist, und wenn er dann bestätigt, dass es so ist, dann ist das Gottes eigene Auslegung. Ihr braucht keinen, der es euch auslegt. Bei Hagar war es nur ein wenig. Denkt daran, ihr könnt nicht ein Wort herausnehmen. Jesus sagte in der Offenbarung am Ende des Buches und auch am Anfang des Buches sprach Christus davon, wenn jemand nur etwas von diesem Wort hinwegnimmt. Die falsche Darstellung nur eines Wortes verursachte jede Krankheit, die wir je hatten, und jeden Todesfall. Wenn der heilige Gott herabblickt und dieses ganze Chaos wurde einfach dadurch verursacht, als ein Wort ein wenig falsch dargestellt wurde, nur eine Kleinigkeit gegen das höchste Wort verursachte dieses ganze Chaos und auch das Leiden, Bluten und Sterben seines eigenen Sohnes, um diese schreckliche Sache wieder mit sich selbst zu versöhnen. Wie werden wir dann hineinkommen können, wenn wir nicht das ganze Wort halten? Ach, sagt ihr, Bruder Brenham, das war in 1. Mose, das habe ich gespürt. Doch lasst mich euch sagen, in der Offenbarung, dem letzten Teil des Buches, steht, wenn jemand ein Wort aus dem Buch dieser Weissagung wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, so wird sein Teil aus dem Buch des Lebens genommen werden. Jesus sagte in der Mitte des Buches, da sind wieder eure drei Zeugen, das 1. Buch Mose, das Neue Testament und der heutige Tag. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ergeht. Nun, er hat es nicht so gemeint. Er sprach zu Menschen, die Theologen im höchsten Grad waren. Die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßväter jener Priester mussten ebenfalls schon Priester gewesen sein. Auf der falschen Darstellung eines einzigen Wortes stand die Todesstrafe. Wenn ein Wort ausgelassen wurde, mussten sie gesteinigt werden. Aber sie hatten die verkehrte Auslegung darüber. Als Gott verheißen hatte, das Wort selbst, den Messias, zu senden und ihn in solchen Windeln sendete, wie er es verheißen hatte, da hatten sie andere Windeln, um ihn darin einzuwickeln. Ich möchte Folgendes sagen. Genauso ist es heute, sie begreifen es nicht. Es ist nicht in Konfessionalismus oder in Intellektuellem eingewickelt, es ist vielmehr in der Kraft und der Auferstehung und der Manifestation des auferstandenen Christus eingewickelt, so wie Gott es verheißen hat, und nicht in den Windeln der Gedanken von Menschen darüber. Bei Hagar geschah es aufgrund einer ganz geringen Abweichung, und zwar durch eine Frau, nicht durch Abraham. Abraham wollte es nicht tun, doch Gott ließ es ihn tun. Es war dasselbe wie bei Bileam, als er ihn hingehen ließ. Gebt acht, indem sie ein wenig davon abwich, brachte sie Ismael hervor, der ein wilder Mann und unbezähmbar war. Er ernährte sich von seinem Bogen. Er war ein wilder Mensch, das ist er noch heute. Sarah, die Ähre, beziehungsweise der Blütenstaub, Sarah, die wahre Frau der Verheißung, brachte einen sanften Menschen hervor, der wiederum eine verheißene Nation hervorbrachte. Bei Maria geschah es ohne einen Geschlechtsakt, sondern aufgrund einer Verheißung. Wie Abraham empfing auch sie Gottes Verheißung, das Wort Gottes. Und sie glaubte der Verheißung, siehe, ich bin des Herrn Magd. Sie brachte keinen Halm, sondern den Originalsamen hervor, denn er war das Wort, das Abraham glaubte und das Maria glaubte. Nun, Maria war nicht der Same, sie war nur die Umhüllung für den Samen. Die beiden anderen waren ebenfalls Lebensträger, jedoch nur des natürlichen Samens. Maria selbst war nicht der Same, aber der Glaube an Gottes Wort brachte ein realeres Bild des Wortes hervor, denn er war ja das Wort. Es ist wie beim Weizenkorn. Die Hülse trägt das Weizenkorn in ihrem Inneren und schützt es, bis es in der Lage oder reif genug ist, selbst weiterzumachen. Also war es der Same selbst, der aus ihr hervorging. Der Same war in ihrem Leib, sie war also nicht der Same. Der Same stammte nicht von ihr. Gott ist der Same. Was das Blut anbetrifft, denken viele Menschen, dass es jüdisches Blut war, durch das wir gerettet wurden. Manche meinen, wir Heiden haben ein Anrecht, weil auch die Dirne Rahab und die Moabiterin Ruth und so weiter Heiden waren. Weder die einen noch die anderen können einen solchen Anspruch geltend machen. Er war weder Jude noch Heide. Er war Gott, der Logos, das Wort, das von Gott ausging. Als er am Anfang brütend über der Erde schwebte, brachte er die Lebewesen im Meer hervor. Als der Geist Gottes, der Logos, das Wort, Gott sprach, es werde, da kam der Logos hervor, welcher das Wort ist, denn alles war im Logos enthalten, das gesamte Wort Gottes für jedes Zeitalter, die ganze Bibel. Als der Logos die Erde anhauchte, kamen die Lebewesen im Meer hervor, dann weitergehend die Vögel und alle weiteren Tiere. Schließlich kam etwas hervor, das Gott repräsentierte und ihm ähnlich war, ihm, der über allem gebrütet hatte, ein Mensch nach dem Ebenbild Gottes. Dieser Mensch fiel, wie auch der Same fallen muss. Nach dem Sündenfall begann Gott wieder brütend darüber zu schweben. Er ließ einen Henoch, einen Elia, einen Mose hervorkommen. Er ließ einen Propheten nach dem anderen auftreten und versuchte, dieses Ebenbild wieder zurückzubringen. Schließlich kam das wahre Ebenbild Gottes wieder auf Erden hervor. Das war Gott, der Logos, der Fleisch wurde und unter uns wohnte. Derselbe Logos hat noch einen Teil. Er hat eine Braut. Derselbe Logos, dieses Wort, das nicht abgeändert werden kann, brütet heute über den Gemeinden und versucht, das Wort zur vollen Manifestation zurückzubringen. Die Propheten waren Träger des Samens. Die Denominationen sind jetzt Träger des Samens gewesen. Gebt noch ganz schnell auf Folgendes Acht. Es ist wie bei der Hülse. Zunächst umschließt die Hülse das Getreidekorn und hält es fest, doch dann verlässt es sie. Jesus war Gott. Sein Vater war der große Logos selbst. Er konnte die ganze Fülle nicht in Mose hineingießen, weil er nur ein Prophet war. Das Wort des Herrn kommt immer, ohne Ausnahme, zum Propheten. Nirgendwo und niemals kam in der Bibel die richtige Auslegung des Wortes zu einem Theologen, auch nicht in der Zeit nach der Bibel. Etwas derartiges steht nicht in der Schrift. Nie waren es die Pharisäer, nie die Sadduzäer, nie ließ Gott aus ihrer Mitte einen Propheten hervorkommen, und auch in diesen letzten Tagen hat er es nicht getan. Sobald sie etwas aufrichten, sobald sie sich alle versammeln und eine Organisation daraus machen, stirbt es. Doch er hat das zu einem Zweck getan. Wir wollen es deutlich machen, möge Gott uns helfen. Gebt Acht. Seht, wie sehr sie, die Gemeinde, das Weizenkorn, immer mehr wie das eigentliche Weizenkorn aussieht. Beachtet, das Weizenkorn, das in den Boden fällt, ist das Original-Weizenkorn. Wenn es aufgeht, bringt es Leben hervor. Was aber bewirkt das Leben aus dem Weizenkorn? Es bringt nicht sofort wieder dasselbe Weizenkorn hervor. Es ist zwar das Leben des Weizens, aber es ist in einer Phase des Tragens. Das war die erste Reformation, als Luther aus dem dunklen Chaos herauskam. Es musste sterben. Oftmals empfinden die Menschen nur Sympathie. Vor kurzem las ich ein Buch mit dem Titel »Der schweigende Gott«. Es wurde von einem dieser modernen Philosophen verfasst, die versuchen, euch von Gott wegzuziehen. Wenn man das Wort und den Plan Gottes nicht kennt, kann man leicht erschüttert werden. Wenn ihr jedoch den Plan Gottes und sein Programm versteht, dann erkennt ihr durch den Glauben, dass es Gott ist und dass Gott sich zu erkennen gibt, indem er dasselbe tut, wie er es in anderen Zeiten getan hat. So geht er daher mit Bestätigung. Das ist der Grund, weshalb Mose nicht erschüttert werden konnte. Er sprach von Angesicht zu Angesicht mit Gott und Gott sagte ihm: Ich bin derjenige, der damals bei Abraham war. Ich bin derjenige, der diese Verheißung gegeben hat. Ich werde mit dir sein. Wie wollt ihr einen solchen Mann aufhalten? Es ist so, wie der Prophet damals gesagt hat: Wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott hat gesprochen, wer sollte nicht weissagen? Wenn wir sehen, dass sich die Dinge, die Gott für diese Stunde verheißen hat, entfalten, wie könnt ihr dann noch stillhalten, wenn ihr seht, dass das sein Weg ist? Was er gesagt hat, das wird geschehen. Seht all die geheimnisvollen Dinge, doch sie geschehen genau so, wie Gott es vorausgesagt hat. Beachtet jetzt sie, die Trägerin. Hagar entsprach dem Halm, der hervorkam. Dann kam der Blütenstaub, anschließend die Hülse und danach das Weizenkorn hervor. Ich möchte, dass ihr zunächst diese Träger betrachtet. Der Halm sieht dem Weizenkorn überhaupt nicht ähnlich, dennoch ist das Leben, das im Weizenkorn war, im Halm. Das war Luther. Der kleine Halm hat viele Blätter, von Luther ging es weiter zu Zwingli und zu Calvin und vielen anderen. Dann veränderte sich sein Aussehen. Beobachtet die Natur, wie sie sich entsprechend dem Wort Gottes verhält, wie zum Beispiel bei der Sonne, Tod, Begräbnis, Auferstehung. Dann kam der Blütenteil, das war Wesley. Viele andere kleine Blütenteile hingen ebenfalls daran. Das sah dem Weizenkorn schon wesentlich ähnlicher als das Blatt der Kornpflanze. Es sah ihm schon viel ähnlicher, denn Wesley brachte seine Gemeinde mit dem zweiten Wort Gottes, mit der Heiligung, weiter. Das war seine Botschaft. In Ordnung. Nach einiger Zeit fiel dies ab und ging in den Halm zurück und brachte die Ähre hervor. Doch bevor das Weizenkorn sich bildete, war zuerst eine Hülse da, eine Umhüllung, ein Hüllblatt. Wer Weizen oder Getreide anbaut, weiß, wenn man eine Ähre nimmt, dann meint man, das erste winzig kleine Ding da sei schon das Weizenkorn. Nun, dort ist das Pfingstzeitalter. Jeder Historiker weiß, dass dies der Ablauf der Zeitalter war. Nehmt das Buch der Offenbarung, lest die Gemeindezeitalter und seht, ob sie sich nicht genauso entfaltet haben. Nach Wesley kamen die Heiligkeitspilger, die Nazarener, all diese kleinen Heiligkeitsgemeinden hervor. Sie waren dem Wort schon wesentlich näher, als es bei der Reformation Luthers war. Doch seht, als die Lutheraner sich organisierten, das waren die jungen Blätter, da verließ der Geist die lutherische Kirche ganz und gar, so dass nur noch die Denominationellen zurückblieben. Die wirklich echten Gläubigen jedoch gingen weiter in die Heiligung. Als die Heiligung fortschritt, Heiligkeitspilger, die Nazarener und all diese Heiligungsorganisationen, entfernte er sich davon und ging in das Pfingstzeitalter hinein. Wenn ihr euch nun das kleine Weizenkorn anseht, ist es dem Originalweizenkorn, das in den Boden fiel, schon 1 Million Mal ähnlicher als der Halm oder die Blütenteile. Doch wenn ihr euch hinsetzt, die kleinen Hülsen öffnet und es mit einem Vergrößerungsglas anseht, dann sind auch sie nur Träger. Das Korn kam noch nicht hervor. Ganz unten ist erst ein winzig kleiner Ansatz davon. Mit einem starken Vergrößerungsglas könnt ihr diesen kleinen Punkt von der Größe einer Nadelspitze erkennen. Dort entwickelt sich das Weizenkorn. Die Hülse sieht zwar genauso aus wie das echte, ist aber nicht das echte, sondern nur ein Schoß. So war es auch mit dem Schoß Marias. Maria war nicht das Weizenkorn bei diesem Vergleich hier mit dem Halm. Sie war nur seine Trägerin, wie die anderen auch. Doch weil sie von Gott selbst zu diesem Zweck berufen und erwählt wurde, sah es aus, so wie unsere katholischen Freunde es sehen, als sei sie die Mutter Gottes. Nein, sie war nicht die Mutter Gottes, sie war auch nicht dieses Weizenkorn Gottes. Die Frau bringt die Eizelle hervor, Gott aber bringt das Leben hervor. Das Hämoglobin, das Blut, kommt vom Mann. Ein Huhn oder irgendein Vogelweibchen kann ein Ei legen und im Frühjahr ein Nest bauen, wenn aber das Vogelweibchen nicht mit dem Vogelmännchen zusammen war, wird nichts ausschlüpfen. Es ist tot und wird im Nest verfaulen. Wie ich schon oft gesagt habe, das ist das Problem bei den heutigen Gemeinden. Sie verfaulen in ihrem Nest und werden Methodisten genannt, Baptisten, Pfingstler und so weiter. Wenn sie keine Verbindung zum Wort selbst haben, verfaulen sie im Nest in ihrer Organisation. Manche von ihnen behaupten, und die Protestanten glauben es mehr oder weniger, dass Maria die Eizelle hervorgebracht hat. Wenn das so wäre, seht, was ihr Jehova Gott dann unterstellt. Die Eizelle kann nicht ohne ein Gefühlserlebnis hervorgebracht werden. Also seht ihr, dass Gott sowohl die Eizelle als auch den Keim machte. Er schuf beides im Schoß Marias. Und dieser Mann war nichts weniger als Gott selbst, der Fleisch wurde und unter uns wohnte. Immanuel, nicht nur ein guter Mensch, ein Prophet, er war ein guter Mensch und ein Prophet. Kein Lehrer, kein Theologe. Oh, er könnte all das gewesen sein. Er war alles in allem. Aber vor allem war er Gott selbst. Die Bibel sagt, wir sind durch das Blut Gottes gerettet. Gott selbst, nicht eine dritte Person oder eine zweite Person. Die Person, Gott selbst, der große Jehova, überschattete Maria und der Schöpfer erschuf beides, die Blutzelle, das Leben und auch die Eizelle. Wenn ihr einen Juden dazu bringen könnt, das zu sehen, denn er weiß, wer der Messias ist. Als John Ryan, der 40 Jahre lang blind war, dort oben in Benton Harbor geheilt wurde, hatte ich ein Interview mit dem Rabbi und er sagte: Ihr könnt Gott nicht in drei Stücke teilen und ihn einem Juden geben. Ich sagte, einige von ihnen tun es, aber wir teilen Gott nicht in drei Stücke. Ich sagte, glaubst du den Propheten? Natürlich glaube ich den Propheten, sagte er. Ich sagte, von wem hat Jesaja gesprochen in Jesaja 9,6? Ein Kind wird uns geboren. Er sagte, nun, es war der Messias. Ich sagte, welche Beziehung wird Messias zu Gott haben? Das war es. Er sagte, er wird Gott sein. Ich sagte, das stimmt genau. Sein Name soll Ratgeber heißen, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater. Hier haben die Einheitsleute es verfehlt, hier haben die Trinitätsleute es verfehlt, beide Straßenseiten. Der goldene Mittelweg aber liegt genau dazwischen. Wie könnte Gott bzw. Jesus sein eigener Vater sein? Das konnte er nicht. Wenn er einen anderen Vater außer Gott gehabt hätte, die Bibel sagt ja, dass der Heilige Geist sein Vater war, wenn es zwei verschiedene Geister wären, dann wäre er ein uneheliches Kind, das stimmt. Wer war sein Vater, Gott oder der Heilige Geist? Wenn ihr sagt, der eine, dann gebt acht, in welche Verlegenheit ihr kommt. Gott war sein Vater, stimmt das? In Matthäus 1,18 sagte er, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria seine Mutter mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Wer ist nun sein Vater? Seht ihr, was ich meine? Passt auf! Josef, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu entlassen, auf diese Weise. Während er aber darüber nachdachte, sieh, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist von... Die Versammlung sagt, dem Heiligen Geist. Ich dachte, sie sagen, Gott der Vater sei sein Vater. O ihr Theologen, wo bleibt euer Verständnis? Beachtet, es soll Licht werden um die Abendzeit. Der wahre Same kam durch Maria hervor, aber es war nicht ihr Same. Es geschah aufgrund der Verheißung Gottes, zu der sie sagte, siehe, die Magd des Herrn. Die Träger des Lebens waren die Frauen. Maria war dem Samen viel, viel näher. Hagar musste es auf verkehrte Weise empfangen. Sarah hat die Sache angezweifelt und brachte es durch das sexuelle Verlangen nur zu einem natürlichen Samen. Aber Maria hat, ohne eine geschlechtliche Beziehung, dem Wort geglaubt und das Wort wurde Fleisch. Gebt acht, Maria war so nahe daran, der Same war in ihrem Schoß und es sah so aus, als wäre es ihr Same. Und so ist das bei den Pfingstlern. Ich komme jetzt zur eigentlichen Sache. Aber denkt daran, Jesus sagte in Matthäus 24. Kapitel, 24. Vers, in den letzten Tagen werden die beiden Geister, also nicht in den ersten Tagen, in den letzten Zeiten werden die beiden Geister so nahe beieinander sein, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Der pfingstliche Geist, genau wie die echte Sache, so ähnlich, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Nun, das sind nicht meine Worte, das ist, was er gesagt hat. Nach einer Weile wird euch das, was ich sagen will, vielleicht klar werden. Die Hülse war dem Weizenkorn schon ähnlicher als der Blütenstaub und auch ähnlicher als der Halm. Trotzdem waren alle nur Träger des Weizenkorns. Seht ihr? Luther organisierte sich, der Halm starb. Wesley organisierte sich, der Blütenstaub starb. Pfingsten organisierte sich, das Leben starb. Und jetzt kommt das Weizenkorn hervor. Man kommt nicht weiter als bis zum Weizenkorn. Beachtet, sobald in all den Jahren eine große Bewegung aufkam, entstand sofort danach eine Organisation. Die Erweckung dauert etwa 3 Jahre an, dann organisieren sie und gründen eine Organisation. Es kommen viele daraus hervor, so wie viele aus Luther kamen, die Halme, und viele aus dem Blütenstaub kamen, Wesley, und die pfingstlichen Blätter kamen hervor. Einheit, Zweiheit, Dreiheit, Vierheit, Fünfheit, oh meine Güte, seht ihr? Aber beachtet, seit 20 Jahren manifestiert sich Jesus Christus. Nicht eine einzige Organisation ist daraus hervorgekommen und es wird auch keine hervorkommen. Sie würde sterben wie jede Spätregenbewegung und alles andere. Dies ist die Endzeit, das Weizenkorn, und es wird nicht mit der Hülse erben, genauso wenig wie Ismael mit Isaak Erbe war. Seht, wie ähnlich sie ist, ähnlich genug, um zu verführen. Luther der Halm, Wesley die Ehre und Maria die Hülse bzw. der Schoß oder Pfingsten. Wie könnte ich jetzt auf diese Hülse eingehen und es euch darlegen? Während den Zeitaltern ist es nie so ähnlich gewesen wie gerade jetzt. Alles dreht sich um die Gemeinde, seht ihr, um sie. Gebt acht, es war eine Sie am Anfang, die die ursprüngliche Verheißung anzweifelte. Gott hatte sein Wort doch nicht zurückgenommen. Gott nimmt sein Wort auch heute nicht zurück. Er bestätigt sein Originalwort. Doch Sarah sagte, vielleicht, möglicherweise, wir warten. Das ist heute das Problem mit den Menschen. Ihr versucht, in etwas hineinzusteigen und wisst gar nicht, in was ihr hineinsteigt. Wie wollt ihr es schaffen, es sei denn, ihr wisst, was ihr tut? Geht ihr mit verbundenen Augen? Wenn ihr versucht, in etwas hineinzusteigen und nicht wisst, was ihr tut, werdet ihr fallen. Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen beide in die Grube, hat Jesus gesagt. Doch jetzt befinden wir uns in der Zeit des Weizenkorns. Nun, das Weizenkorn, gemeint ist offensichtlich die Hülse, hält das Weizenkorn, sie unterstützt es und hilft ihm, indem sie es trägt. Sie ist zu dem Zweck da, es zu tragen. Wenn die Sonne am Frühlingsanfang über dem Weizen aufgeht, beobachtet, wie sich die ganze Natur durch die Jahreszeiten bewegt, sich an einem Tag bewegt, alles bewegt sich in vollkommener Übereinstimmung mit Gott. Wenn die warme Sonne beginnt, auf den Weizenkornsamen zu scheinen, bricht er hervor. Aber die Erde muss in einer bestimmten Position sein, damit dieser Samen aus dem Schmutz hervorbricht. Sie muss in diese Richtung und in eine bestimmte Position kommen, damit dieses Weizenkorn hervorkommt. Sie muss sich dahin bewegen, um es aus dem dunklen Zeitalter herauszuholen. Dieser Kritiker, von dem ich erzählt habe, der dieses Buch »Ein schweigender Gott« geschrieben hat, er sagte, »Während der dunklen Zeitalter starben diese armen Märtyrer, diese Christen kamen um, und Gott saß im Himmel, als interessierte es ihn überhaupt nicht.« Nun, der arme, ungebildete und geistlich verblendete Mann, wenn seine Augen nur geöffnet wären. Wisst ihr nicht, dass der Weizenkornsame erst im Schmutz liegen, sterben und verfaulen muss, bevor er wieder hervorkommen kann? Und die Gemeinde von Pfingsten starb durch die frühe katholische Kirche, und sie kam lediglich in der Form eines Halms hervor. Aber seht ihr, wie sie während der Zeit der Lutheraner, Wesleys und der Pfingstler immer mehr geformt wurde? Versteht ihr das? Jetzt muss es zu dem originalen Dienst zurückkommen, den er hier auf Erden hatte, denn es ist die Braut. Sie sind eins. Er hat verheißen, wie diese Dinge in den letzten Tagen geschehen würden. Und wir sehen, wie sie geschehen, all diese Verheißungen von Maleachi 4, Lukas 17, 30, oh, noch viel mehr Schriftstellen, es wäre endlos. Oh, ich muss aufhören, weil es schon spät ist. In Ordnung, sagt es ihnen und seht, ob sie, fragt sie und sagt es mir dann. Nun, nur noch einen Moment. Ich möchte dies so dringend sagen, seht ihr? Ich möchte so sehr, dass ihr das seht. Schaut, Jesus! Beachtet, seht die Braut! Wir stellen fest, dass in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, dass der Schoß, die Pfingstorganisation, genauso aussah wie die echte Sache. Aber habt ihr bemerkt, dass in Offenbarung 17 die römisch-katholische Kirche, die erste Organisation, als Hure bezeichnet wird? Wie viele wissen, dass das stimmt? Wie viele wissen, dass sie die Mutter von Dirnen war? Was ist eine unmoralische Frau? Nun, er sagte, diese Frau sei die Gemeinde. Was ist eine Hure? Eine Frau, die ihrem Ehegelübde nicht treu ist. Was ist eine Dirne? Das Gleiche. Das Wort bedeutet dasselbe. Sie gebar. Was gebar sie? Nicht das Wort, sondern sie gebar Organisationen. Hier sind Methodisten, Baptisten und Pfingstler, und sie alle nahmen die Gewohnheiten ihrer Mutter an. Jede unanständige Frau in Kalifornien kann ein jungfräuliches Mädchen zur Welt bringen. Und deshalb kam die erste Botschaft hervor. Aber als die Wahrheit der Heiligung Luthers Zeitalter vorgestellt wurde, konnten sie es nicht annehmen. Als den Methodisten die Taufe des Heiligen Geistes vorgestellt wurde, konnten sie es nicht annehmen. Und jetzt, wenn die Zeit des Weizenkorns den Pfingstlern dargebracht wird, können sie es nicht annehmen. Sie sind organisiert. Aber sie sind eine Trägerin des Weizenkornsamens gewesen, seht ihr? Ein Bruder spricht in Zungen. Amen. Nun, wir danken dem Herrn für das Wort, für die Einfachheit des Wortes, das gebracht wurde. Seht ihr, es ist ganz einfach, so einfach, wie man das Korn wachsen sieht. Man muss keine großartige theologische Auslegung darüber haben. Beobachtet es einfach. Er umgibt euch einfach alle Zeit. Ich muss aufhören. Ich habe das kleine Ziehen gespürt und ich hatte ihn gebeten, das zu tun. Wir müssen schließen. Nun, Bruder, nur noch diese eine Anmerkung, dann werde ich gehen. Schaut, die Hülse, der Halm und so weiter sind nur Träger des Wortes. Sie hatten einen Teil des Wortes, seht ihr, bis es weiterging. Rechtfertigung, Heiligung, Wiedererstattung der Gaben bei den Pfingstlern. Aber beachtet es jetzt. So wie es von Ismael zu Isaak ging und dann zu Jesus. Einer war der Verkehrte, einer war das Original und hier kommt der Weizenkornsame selbst. Seht ihr? Nun, die Gemeinde ist von Anfang an durch dasselbe gegangen. Wie eine Blume oder irgendetwas anderes. Sie trinkt, nimmt es auf und geht. Das bedeutet nicht, dass der Lutheraner verloren ist. Der Lutheraner, der die Heiligung abgelehnt hat, wäre es, der an etwas festhalten möchte. Seht ihr, Israel aß jeden Abend neues Manna. Beachtet es. Aber jetzt in der Endzeit, schaut auf diese Hülse hier bei dem Weizen. Das vollständige Geheimnis des Lebens ist in dieser Hülse versiegelt. Wir sehen es in Luther hervorkommen, wir sehen es in der Ähre herauskommen, wir sehen es im Halm. Wir kommen hier herüber und jetzt ist es in der Form der Hülse fast wie im Pfingstzeitalter, aber das wahre Geheimnis ist im Inneren verborgen. Denkt daran, gemäß der Offenbarung ist das ganze Geheimnis des Buches mit 7 Siegeln versiegelt, die die Reformatoren nicht hervorbringen konnten, die 4 Stufen der Reformation, die 4 Stufen der 4 Lebewesen, die auszogen, um den 4 Mächten der Welt entgegenzutreten. Was war das Erste, das hervorkam? Ein Löwe, um dem römischen Zeitalter zu begegnen. Das war das Wort, das Original. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Christus selbst ging, um jenem Zeitalter zu begegnen. Was war das nächste Tier, das hervorkam, um dem anderen Reiter zu begegnen? Was war er? Seht ihr, dieser erste Reiter war in Weiß gekleidet und später bekam er eine Krone auf sein Haupt und so weiter. Er hatte zwar einen Bogen, aber keine Pfeile. Beachtet das zweite Pferd, das hervorkam. Das Lebewesen, das ihm entgegentrat, war ein Ochse. Ein Ochse ist ein Opfertier. Sie gingen im dunklen Zeitalter als Märtyrer zugrunde. Das dritte Lebewesen, das dem nächsten Pferd entgegentrat, bevor das Todespferd kam, Tod und Hölle, Das nächste Lebewesen, das dem Reiter jenes Tages entgegentrat, war das Lebewesen mit dem Gesicht eines Menschen. Wie viele wissen das? Das intellektuelle Zeitalter, die Reformatoren, Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. Seht ihr? Aber beachtet dann, was kam zur Abendzeit hervor? Ein Adler, wiederum das Prophetische. Es soll Licht sein zur Adlerzeit, den Weg zur Herrlichkeit werdet ihr sicherlich finden. O Gemeinde des lebendigen Gottes! Ich wünschte, ich könnte hierher kommen und mich morgens hinsetzen und den ganzen Tag bleiben, um mit euch bezüglich dieser Dinge Gemeinschaft zu haben. Hört zu, glaubt ihr, ich mag euch nicht? Ich liebe euch, meine Brüder. Ich würde gerne zu jeder Organisation gehen und mit ihnen Koop und einfach mit ihnen allen glauben. Aber seht ihr, das geht einfach nicht. Es gibt für mich fast keine offene Tür. Wegen der Organisationen schleiche ich mich jetzt in ein Land ein, weil sie den Dienst nicht zulassen, den Gott... Ich schrieb ihnen einen Brief zurück und sagte, seit 10 Jahren habe ich versucht, hierher zu kommen, und ihr mit eurer verrückten Taufe. Einer sagte, man muss 3-mal mit dem Gesicht nach vorne getauft werden, 1-mal für den Vater und 1-mal für den Sohn und für den Heiligen Geist. Der andere sagte, nein, man muss 3-mal rückwärts getauft werden, 1-mal für den Sohn, 1-mal für den Vater und für den Heiligen Geist. Und beide sind verkehrt. Der eine sagte, man wird auf seinen Tod getauft und er fiel nach vorne, als er starb. Wir werden auf seinen Tod getauft. Der andere sagte, wer begräbt einen Mann mit dem Gesicht nach unten? Man begräbt ihn rückwärts. So ein Unsinn. Es trennt die Menschen. Es zeigt, dass es Eifersucht ist. Es kommt von Satan. Es ist nicht von Gott. Inmitten beider Seiten, Gott ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite, doch er ruft von beiden Seiten, kommt aus ihnen heraus und sondert euch ab, spricht Gott, und ich werde euch zu mir nehmen. Gott segne euch.